Ihr seid ja total wahnsinnig. Also, obwohl ihr seid wahrscheinlich gar nicht freiwillig hier, ne? Das gehört ja zum Programm. Oder ist die Erweckung ausgebrochen, weil Leute um 7:45 schon eine Bibelarbeit hören wollen? Ja, an euren Reaktionen merke ich, ihr seid noch nicht wirklich da. Das verstehe ich. Ich auch nicht. So, Freunde, wenn ihr noch dabei sein wollt, hier wieder mitgemacht, hier Gewinne, dann setzt euch mal jetzt schön hin. Ich würde nämlich gerne noch ein Gebet sprechen. Aber man kann ja auch im Laufen beten. Also ich bete schon mal, ne? Danke, Jesus, dass du schon wach bist und dass du bei uns bist. Heute ist Pfingsten, das finden wir super. Und wir denken an das, was du getan hast, als du deinen Heiligen Geist gesandt hast. Wir bitten dich darum, dass du mit uns gehst in diesem Tag und dass du ganz dicht bei uns bist, dass du uns begleitest, dass du zu uns redest, dass du uns veränderst. Und Herr, fang jetzt schon an. Amen. Ja, okay. Also ich habe gehört, es gibt Menschen, die möchten um diese Uhrzeit tatsächlich eine Bibelarbeit haben. So die Bibel einmal voll auf die Glocke und wenn ihr das so wollt, dann kriegt ihr das jetzt auch von mir. Ist ja so. Ja, genau, richtig. Ja. Also, Gemeinde, ne? Gemeinde, also jetzt nicht die Ortsgemeinde, oder, also ich meine jetzt nicht so der Ort Gemeinde, also Gemeinde Brinkum oder so, sondern die Gemeinde, die Kirchengemeinde, die wird von vielen Leuten meistens als so ein Ort der Zuflucht wahrgenommen, ein Ort, wo man Geborgenheit erfährt, wo es schön ist, wo es sicher ist, wo alles relativ kontrollierbar auch ist, wo ich mich so ein bisschen in Schutz bringen kann vor den Stürmen des Lebens. Und das ist gut so, ne? Weil wir das brauchen. Wir brauchen solche Schutzräume, in denen wir aufleben können. Und gleichzeitig hat dann Gemeinde aber oft das Problem, dass sie dann auch wahnsinnig langweilig wird. Also wenn man mal ganz ehrlich ist. Vielleicht hast du eine ganz tolle Jugendarbeit bei dir zu Hause und ihr macht ganz viel und ihr geht, weiß ich nicht, im Winter Eislaufen und im Sommer rodeln oder so, keine Ahnung, und ihr macht schöne Sachen oder diese Filmnächte oder so. Und das ist alles ganz toll, aber es bleibt doch relativ im sicheren und kontrollierbaren und irgendwie auch langweiligen oft, ne? Man hat so ein bisschen das Gefühl, die Gemeinde findet irgendwie so am Rand der Gesellschaft statt, so. Das pralle Leben tobt halt überall woanders, nur nicht bei uns. Bei uns ist ruhig. Ne? Und das ist eigentlich ganz spannend, weil Gemeinde ja ursprünglich ganz, ganz anders anfing. Daran denken wir an Pfingsten. Ihr wisst ja wahrscheinlich, was an Pfingsten passiert ist. Und wenn nicht, dann werdet ihr das heute Morgen nochmal hören. Denn genau damit möchten wir uns gerne beschäftigen jetzt in dieser Bibelzeit. Ne? Pfingsten und was da eigentlich passiert ist. Die Pfingstgeschichte, die steht in Apostelgeschichte 2. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass ihr eine Bibel oder ein Neues Testament dabei habt. Ist das richtig? Wenn ihr eine dabei habt, könnt ihr die mal kurz in die Höhe heben. Das ist keine Kontrolle, ich möchte nur, dass ihr euch bewegt, weil das, dann ist man so ein bisschen wacher. Ja, ist wunderbar, genau. Also falls du eine Bibel dabei hast oder ein Neues Testament, dann lies doch mal den zwei Menschen um dich herum diesen Text kurz vor. Ja, oder die, die eine Bibel haben, lesen denen, die keine Bibel haben, diese Geschichte vor. Apostelgeschichte 2, 1 bis 13. Wie jetzt hier gerade bei uns im Zelt. Alle reden durcheinander in verschiedenen Sprachen. Das ist doch echt spannend, diese Geschichte. Gottes Wirklichkeit bricht plötzlich rein in die Wirklichkeit der Leute, die da in diesem Haus versammelt sind. Wum. Es ist ganz schön krass, also Hier steht nicht was von einem sanften Säuseln. Das gibt es auch in der Bibel. Zum Beispiel, als der Prophet Elia von Gott quasi erwischt wird und Gott zu ihm redet und dann ist Gott nicht im Brausen und nicht im Sturm und nicht im Dies und Das, was alles so laut ist, sondern in einem leisen Säuseln. Da hört Elia im Alten Testament Gott zu ihm reden und weiß, Gott ist da. In dieser Geschichte ist es kein leises Säuseln, sondern es ist ein gewaltiger Sturm. Es ist ein Brausen. Der Heilige Geist erfüllt den Raum, erfüllt den Menschen, die in diesem Raum sind, und zwar in Gestalt von Sturm und Feuer. Sehr, sehr kraftvoll. Weißt du, das Haus, in dem die sich befinden, ist jetzt nicht der Schutz vor dem Sturm, sondern der Sturm ist unterm Dach, der ist im Haus drinne. Und dieses Feuer, was da passiert, ich hatte so eine Kinderbibel früher, vielleicht kennst du die auch, da war dann so ein Bild von Pfingsten und da waren die Leute dann zu sehen und die sahen alle aus wie so eine kleine Kerze, weil die alle so eine Flamme oben drauf hatten. Ne? Und wenn die dann so durch die Gegend gelaufen sind, dann hatten die immer diese kleine Flamme auf dem Kopf. Ne? Und das sah ganz süß aus. Aber das ist nicht süß, was hier passiert, sondern hier ist die Rede von Feuer. Hier ist nicht die Rede von Kerzen und Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, sondern Feuer, ein Flächenbrand breitet sich aus. Und dieser Flächenbrand, der hier passiert an Pfingsten, ist nicht kontrollierbar. Du kannst ihn nicht domestizieren, ne? Also das heißt so, was heißt denn domestizieren eigentlich? Also so häuslich machen. Kommt von Domus, Haus, ne? Der Sturm ist im Haus. Der ist unterm Dach, Feuer ist unterm Dach, ne? Es geht los, wumm, Gemeinde fängt an. Nichts mit Advent feiern. Das ist auch gut, aber Pfingsten ist nicht Advent, also das wusstet ihr ja schon. Hier werden Menschen in Brand gesteckt, Menschen werden zu lebenden Fackeln und die können gar nicht anders, als ihre ganze Umgebung in Brand zu stecken. Überall, wo sie hinkommen, fängt das Feuer an. Das ist Pfingsten. Gott überwindet Grenzen, das können wir in dieser Geschichte lesen. Ne? Gott wird eins mit seinen Leuten. Vorher war das getrennt. Im Alten Testament hatten nur ganz spezielle Leute den Heiligen Geist. Das waren Könige, das waren Priester, das waren Propheten. In absoluten Ausnahmesituationen war ein Mensch erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dann konnte er zum Beispiel prophezeien als Prophet. Diese Grenze, diese Schranke wird durchbrochen an Pfingsten. Gott kommt zu seinen Leuten. Jeder, der zu Jesus gehört, wird erfüllt mit dem Heiligen Geist. Eine absolute Neuheit in der Geschichte der Menschheit. Sowas hat es vorher noch nie gegeben. Gott kommt zu den Menschen und wohnt bei ihnen. Das, was hier beginnt, das ist Gottes Herrschaft auf Erden. Das ist das Königreich Gottes. Jesus hat gesagt, das Königreich ist nahe herbeigekommen. Das bedeutet, das Himmelreich, steht manchmal auch im Matthäus-Evangelium, das ist nicht der Himmel, wenn wir mal tot sind und dann sind wir bei Gott und alles ist gut, sondern das Himmelreich ist da. Der Himmel ist da. Er ist hier auf der Erde. Er fängt jetzt an. Das heißt, der Himmel ist seit 2000 Jahren da, ne? Seit Pfingsten. Oh, das ist aber ein lautes Telefon. Meine Fresse. Jetzt ist kein Tempel mehr nötig. Vorher brauchten wir heilige Orte, wo man Gott begegnen konnte. Das ist nicht mehr nötig. Gott ist da. Das Haus Gottes ist überall da, wo Leute an ihn glauben, wo sie erfüllt sind mit ihm. Daher kommt ja das Wort Kirche, ne? Kyriake, das heißt das Haus des Herrn. Das sind die Leute, die zum Herrn gehören, zu Jesus gehören. Daher kommt das Wort Kirche. Kirche ist überall. Gott wohnt nicht mehr in Gebäuden, Gott wohnt in Menschen. Hier, das ist Kirche. Gott ist unter uns, weil er in dir wohnt. Gott ist da. Das ist Pfingsten. Völlig neu. Jetzt mal eine spannende Information zu Pfingsten. Was war das überhaupt für ein Fest? Pfingsten war das Ende der Ernte. 7 Wochen Erntezeit. Pfingsten markierte das Ende der Ernte. Das war ein großes Fest. So ein Erntedankfest war das. Von überall aus der ganzen Welt strömten gläubige Juden, jüdisch gläubige Menschen nach Jerusalem, um zu feiern, um Gott zu danken, um ihm die sogenannten Erstlinge zu geben. Das waren Brote, die mit dem ersten Korn gebacken wurden und die wurden Gott geweiht. Das war ein riesiges Freudenfest. Super, Ernte, wir haben wieder alle was zu essen, die Scheunen sind voll, alles klar. Das ist Pfingsten, ein fröhliches Fest. Jeder Mann, hieß es im Judentum, sollte vor Gott im Tempel erscheinen. Und die kamen aus der ganzen Welt her. Und dass der Heilige Geist ausgerechnet an diesem Festtag kommt, das hat eine prophetische Bedeutung. Weißt du, die Erntezeit begann mit dem Passafest. Direkt vor dem Passafest ist Jesus am Kreuz gestorben. Und direkt danach, dann 3 Tage später oder am 3. Tag danach, ist er wieder auferstanden. Dann kommt die Erntezeit und dann kommt Pfingsten, 7 Wochen später, und der Heilige Geist kommt. Das war im jüdischen Kalender eine feste Einheit. Passa, Pfingsten, 7 Wochen Ernte. Halleluja, alles klar. Und dass Gott genau diesen Zeitraum gebraucht, um etwas ganz Einschneidendes in der Geschichte der Menschheit zu tun, das hat natürlich eine Bedeutung. Der macht es bewusst, der hat es bewusst gemacht. Beide Feste gehören zusammen. Dass Jesus am Kreuz gestorben ist und dass an Pfingsten der Heilige Geist kommt, das gehört beides zusammen. Das ist eine Einheit, du kannst es nicht auseinander dividieren. Das Kreuz und der Heilige Geist gehören zusammen. Es gibt Gemeinden, weißt du, die konzentrieren sich sehr stark auf das Kreuz. Das ist super. Jesus, der Gekreuzigte, für meine Schuld gestorben, hat meine Schuld bezahlt. Ich darf leben, Jesus ist auferstanden, ich darf auch auferstehen. Super, alles klar. Aber diese Gemeinden vergessen den Pfingsten, den Heiligen Geist. Weil sie sagen, ja, den Heiligen Geist, weiß ich nicht genau, brauche ich nicht so. Und ich habe ja auch die Bibel, reicht ja. Das geht nicht, du kannst es nicht auseinander dividieren. Auf der anderen Seite gibt es Gemeinden, die konzentrieren sich nur auf Pfingsten. Heiliger Geist hier, Heiliger Geist da, Geistesgaben. Und die ganze Geschichte mit dem Kreuz, das Nachfolge Opfer bedeutet, dass Jesus für uns in den Tod gegangen ist, dass er uns ein Beispiel dafür gegeben hat. Dass es auch um Schuld geht, die vergeben werden muss und so weiter, die wird völlig vergessen. Das geht auch nicht. Kreuz und Pfingsten gehören zusammen. Kein Pfingsten ohne Kreuz. Aber umgekehrt auch nicht. Seit Pfingsten ist jeden Tag Pfingsten. Seit der Heilige Geist gekommen ist, ist jeden Tag Heiliggeistfest. Seit Pfingsten ist jeden Tag Ernte. Weißt du, das ist schon was Spannendes, dass Pfingsten Ernte markiert, weil genau das passiert hier an Pfingsten. An diesem Erntefest erntet Gott seine ersten Leute. Ihr habt das gerade gelesen in der Bibel. Wenn ihr dann weiterlest, lest ihr, dass Petrus vor die Leute hintritt und sagt, hier, pass mal auf, wir sind nicht betrunken, sondern das ist Gott, der ist jetzt da und der wohnt jetzt in uns und das hat was mit Jesus zu tun und so weiter. 3000 Leute bekehren sich daraufhin und werden Christen. Das ist ein Erntefest. Pfingsten ist ein Erntefest. Und damit ist ein Anfang markiert. Ab jetzt heißt das, geht es los, wir ernten. Ab jetzt kommen Leute rein in Gottes Reich. Ab jetzt holt sich Gott seine Leute. Gott erntet. Er will seine Leute nach Hause holen. Das ist Pfingsten. Was wirklich ganz, ganz spannend ist, ist, dass Gott diesen Moment benutzt, wo so wahnsinnig viele Leute aus dem ganzen Mittelmeerraum gerade in Jerusalem sind. Das ist eigentlich echt strategisch ganz schön geschickt von Gott. Also, ihr habt ja diese seltsamen Namen gelesen, da wo die alle herkommen. Ne? Das geht ab Vers 9 los. Wir sind Parther, Meder, Elamiter, wir kommen aus Mesopotamien und aus Judäa, Kappadokien, aus Pontus und so weiter und so weiter. Die Leute kommen aus der ganzen damals bekannten Welt. Jerusalem ist fast so eine Art Mittelpunkt, und drumherum sind diese ganzen Länder, die aufgezählt werden. Und das ist doch wirklich spannend, ne? Pfingsten ist genau strategisch gesehen, missionarisch gesehen, genau der richtige Zeitpunkt, um sowas loszutreten wie diese Heiliggeistwelle, was Gott da macht. Die Leute sind aus der ganzen Welt in der Stadt. Die werden Zeuge dessen, was da passiert. Und wenn das Fest vorbei ist und wenn sie möglicherweise auch Christen geworden sind, dann gehen sie wieder nach Hause in den ganzen Mittelmeerraum um Jerusalem drumherum. Ich habe jetzt leider keine Karte dabei. Das kannst du dir ja vielleicht mal in deiner Bibel angucken, wenn da so eine Karte drin ist. Ne? Ist doch echt spannend. Die Leute erleben, was Gott macht, gehen nach Hause in die ganze Welt und reden darüber mit den anderen Leuten. Weißt du, was ich in Jerusalem erlebt habe? Das ist echt abgefahren. Und übrigens, ich kann jetzt eine neue Sprache, ich habe die nicht gelernt, weiß ich auch nicht genau. Und also das ist Gott, der ist jetzt da. Da wird ein richtiges Schneeballsystem losgetreten. Total spannend. Gott hat seine Zeitpunkte. Gott hat seine Zeitpunkte, an denen er etwas Besonderes tut. Jesus hatte zu seinen Leuten gesagt, bleibt in Jerusalem, wartet da, bis der Heilige Geist kommt. Und ich habe keine Ahnung, möglicherweise hat der eine oder andere gesagt, Mann, wann kommt er denn endlich? Wie lange sollen wir denn hier noch rumwarten? Ne? Was ist denn das jetzt mit dem Heiligen Geist, was der Jesus gesagt hat? Erstens, was meint er überhaupt damit? Und zweitens, wann passiert es denn endlich? Ne? Wie lange sollen wir denn noch warten? Wieso macht Gott denn nichts? Oder ist vielleicht schon was passiert? Habt ihr schon was gemerkt? Hast du schon irgendwas so? Ne? Hast du jetzt sowas? Hast du den Heiligen Geist vielleicht? Habe ich was nicht mitgekriegt? Die warten und warten und warten und dann kommt Gottes Zeitpunkt. Wumm. Und das Warten hat sich gelohnt. Gott wusste, wann der richtige Zeitpunkt gekommen war. Wann es gut war, wann es sinnvoll war. Es gibt in der Bibel diesen Begriff, als die Zeit gekommen war. Ne? Vor allen Dingen in alten Übersetzungen kann man das so lesen, als die Zeit gekommen war. Gott hat seine Zeitpunkte. Und wenn ein gewisser Zeitpunkt endlich da ist, der wirklich gut ist, in Gottes Augen gut ist, dann passiert was. Dann handelt Gott. An Pfingsten sind tausende Juden aus der ganzen Welt da, erleben das, hören die Predigt von Petrus, werden Christen, gehen nach Hause und erzählen überall in der ganzen damals bekannten Welt, was sie erlebt haben. Gott hat seine Zeitpunkte, das Warten lohnt sich. Das gilt für uns auch. Das gilt nicht nur für Pfingsten, sondern das gilt auch für dich. Ich habe keine Ahnung, worauf du wartest. Vielleicht hast du eine Bitte an Gott, die du immer und immer und immer wieder ihm sagst. Bitte, bitte, mach doch endlich das. Und du hast nicht das Gefühl, dass Gott dich hört. Du hast irgendwie das Gefühl, du sagst es und dann ist mal wieder ein Gebet losgeschickt worden auf eine lange Reise. Ne? Das Warten lohnt sich. Wir müssen manchmal auf Gottes Handeln warten, weil er weiß, wann der richtige Zeitpunkt da ist. Und ich möchte dich gerne ermutigen, hör nicht auf zu warten. Bete weiter. Klappt das Buch nicht zu, sozusagen, bevor du bis zum Happy End durchgelesen hast, ja? Hör nicht einfach auf und sag, es lohnt sich nicht. Das Warten lohnt sich. Gott hat seine Zeitpunkte. Ich finde das bemerkenswert, dass Gottes Leute, die Christen, die Apostel und alle, die dazu Jesus gehören, dass die auf den Plan treten, dass die plötzlich öffentlich werden und sofort fragt sich eine ganze Stadt, was ist hier eigentlich los? Ne? Ich wünschte, das wäre überall so, wo Christen sind in irgendeiner Stadt, wo christliche Gemeinden sind. Dass die halt da sind, dass die halt was machen, dass die halt leben, diese Christen, und die ganze Stadt, der ganze Ort fragt sich, hey, was ist hier eigentlich los? Die Frage steht bei mir, glaube ich, so in der Bibel. Was hat das zu bedeuten? Steht bei mir Vers 12. Ne? Die Leute fragen sich, was ist hier los? Das letzte Woche in Bremen beim Christiwill, da war das ein bisschen so. Da hatten wir ja recht schlechte Presse und alle haben gedacht, da kommen jetzt irgendwie total die fiesen Menschen zu uns in die Stadt nach Bremen. Ne? Und als dann die Christiwill-Welle dann rüber schwappte, ne, nach Bremen, da haben die Leute in Bremen tatsächlich gefragt, ey, was ist hier denn los? Das war eigentlich genau die richtige Reaktion. So eine Reaktion sollte Gemeinde eigentlich immer auslösen. Das wäre toll. Straßenbahnfahrer haben extra Schichten geschoben, ne? Weil die Leute, mit denen sie unterwegs waren, so toll waren und haben gesagt, boah, die beten sogar für mich und die sind so nett und so. Und wir haben ganz, ganz viele positive Reaktionen aus der Bevölkerung bekommen. Ist ganz interessant, wie damals bei den Aposteln, die Politiker waren nicht so begeistert von uns. Ist halt immer so, ne? Leute, die was zu sagen haben, die fühlen sich dadurch immer leicht bedroht, wenn die Christen auftreten. Aber die ganz normalen Menschen, mit denen wir Kontakt hatten, haben gesagt, ey, was ist hier los? Das ist super. Was seid ihr für Leute? Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Schade, dass es nicht überall so ist, wo Gemeinden sind. Meistens wissen eigentlich die direkten Nachbarn von irgendwelchen Kirchengemeinden überhaupt nicht, was wir da machen. So, ne? Wir haben so Gebäude, die sehen halt aus wie Turnhallen oder so. Und so mit ganz kleinen Fenstern, damit man nicht reingucken kann. Ne? Und die Leute denken immer, wir fressen da Kinder auf oder so, man weiß das ja nicht. Und die möchten gar nicht unbedingt zu uns kommen. Und als Letztes würden die sich fragen, hey, was ist denn hier los, ne? Die sagen höchstens, wann hören die endlich auf? Ist schade. Warum ist das so? Es wäre doch so cool, wenn Gottes Geist so kräftig bei uns am Werk wäre, dass Leute an uns gar nicht vorbeikommen. Dass sie sich fragen müssen, was ist hier los? In Bremen waren es 16.000 Leute, das ist eine gute Zahl. Hier waren es eigentlich nur, ich weiß nicht, 120 oder sowas. Ich weiß nicht genau, wie viele sich in diesem Haus versammelt hatten. Eine ganz kleine Zahl, aber die haben einen wahnsinnigen, wahnsinnigen Aufruhr veranstaltet. Mir fallen vier Sachen auf. Vier Sachen, die diese Christen irgendwie besonders machen. Möglicherweise. Vier Dinge, die vielleicht dafür verantwortlich sind, dass diese Leute so einen Aufruhr verursacht haben. Und so positiv waren. So einen positiven Aufruhr. Vier Dinge, und ich würde die euch gerne mal nennen. Eine Sache, die mir auffällt, ist Die Christen schätzen die Gemeinschaft. Und das ist richtig gut. Wir schätzen auch die Gemeinschaft. Hier jedenfalls zumindest. Hier ist es schön und wir sind viele und es macht Spaß und so. Aber auch ohne besondere Events schätzten diese Leute die Gemeinschaft. Die haben sich lieb gehabt. Die waren gerne zusammen. In Vers 1 steht, als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Das ist doch eine Aussage. Sie waren mal wieder, so wie gewöhnt, am gleichen Ort. Sie waren zusammen. An einem Ort versammelt. Sie suchen sich. Sie verbringen miteinander Zeit. Sie tun das, um sich zu sehen, um Gemeinschaft zu haben, aber auch um zusammen Gott zu suchen. Um gemeinsam mit Gott Gemeinschaft zu haben. Jesus hat gesagt, bleibt in Jerusalem und wartet auf den Heiligen Geist. Und das war genau der Zweck dieser Versammlung. Sie waren zusammen und haben gewartet auf Gott. Die hatten eine Erwartung. Das ist ein spannendes Charakteristikum für eine christliche Versammlung. Wenn Leute sich treffen, um miteinander zusammen zu sein und auf Gott zu warten. Wenn das passiert, kann so ziemlich alles passieren. Erstens, das ist der erste Punkt, der mir auffällt, die Christen schätzen die Gemeinschaft. Das zweite, was ich spannend finde an dieser Geschichte, habe ich schon gesagt, Gottes Kraft bricht rein in diese sichere Welt der Christen. Weißt du, es ist ganz normal, dass wir gerne möchten, dass eine Gemeinschaft irgendwie Sicherheit bietet. Und es ist halt so, alles, was wir nicht richtig kontrollieren können, was wir nicht kennen, macht uns Angst, immer. Es gibt so ein paar Abenteurer unter uns, die gerne immer das Neue und das Unbekannte wollen und vor nichts Angst haben. Aber die allermeisten von uns mögen das, was sie kennen und haben ein bisschen Angst vor dem, was sie nicht kennen. Das ist völlig normal. An Pfingsten allerdings bricht Gottes Kraft rein in die sichere Welt der Christen und alles wird plötzlich ziemlich unsicher, ziemlich unkontrollierbar. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Es ist ein ganz normales Haus, kein besonderes Haus. Es hätte auch ein Zelt sein können. Das ist eigentlich total egal. Aber es ist ein Haus, das von Gott erfüllt wird. Und dadurch wird es plötzlich besonders. Die Christen stellen Gott einen völlig normalen, völlig begrenzten Rahmen zur Verfügung. Das ist unser Haus. Wenn du willst, und das ist unser Zelt, wenn du willst, Gott, du kannst es haben. Mach, was du willst. Die lassen los, diese Leute, weil sie auf Gott warten, lassen sie los. Sie sagen, du hast die Kontrolle, du bist der Herr, du kannst machen, was du willst. Ein ganz normaler, ein ganz sicherer Rahmen wird Gott zur Verfügung gestellt, damit er handeln kann. Das ist ein Geheimnis. Und diese Leute gehen das Risiko ein, dass Gott macht, was er möchte, ohne sie vorher um Erlaubnis zu fragen. Drittens, und dann erleben die Christen, dass Gott den Rahmen sprengt. Es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Gott sprengt den Rahmen. Auf einmal ufert die Geschichte aus. So sehr, dass die ganze Geschichte nicht im Haus drinne bleibt, sondern aus dem Haus raus muss. Ne? Vorher waren es ein paar People, am Ende des Pfingsttags waren es 3000. Da ist was weitergegangen. Und die passen auch gar nicht mehr alle in das Haus rein, auf einmal. Und das ist völlig in Ordnung. Das macht nichts. Gott sprengt den Rahmen. Alles wird anders. Es wird aufregender, es wird wilder, es wird unberechenbarer. Und zwar anders, als sie sich das jemals vorgestellt haben. Aber das macht nichts, sie gehen mit. Sie gehen mit. Sie sagen, okay, wenn das so ist, wenn ich jetzt brenne, also bitteschön, und wenn jetzt der Sturm plötzlich unterm Dach ist, dann ist das halt so, dann gehe ich halt mit. Und versuche nicht, das wieder auszubremsen, weil wir alle Angst kriegen und weil wir das nicht kennen und weil wir nicht wissen, was gleich passiert und so weiter. Sie wissen, Gott hat die Dinge in der Hand, das reicht. Wir gehen mit. Und dann viertens, automatisch, das neue Leben wird weitergegeben. Sie empfangen etwas völlig Neues, eine völlig neue Art zu leben. Und es geht gar nicht anders, als dass das sofort an andere Menschen weitergegeben wird. Also erstmal haben sie es gut, weil die ganzen Leute versammeln sich um das Haus herum zu einer riesigen, ich glaube, man nennt das Freiversammlung, oder? Gibt es das Wort noch, Freiversammlung? Wir haben das früher so genannt, also ich bin ja auch schon ein bisschen älter jetzt, ne? Und wenn man was Christliches in Open Air machen wollte. Ah, ja, stimmt, wir sagen eigentlich Open Air. Früher hieß es Freiversammlung. Witzig, ich hatte gerade ein Flashback. Also zu einer Open-Air-Veranstaltung. Also die haben das gut, die Leute. Die alle versammeln sich zu einer riesigen Open-Air-evangelistischen Veranstaltung. Die kommen alle von alleine. Das ist schon mal gut. Und dann kommen die Christen raus aus dem Haus. Das ist auch gut. Die bleiben nicht drin, sondern die kommen schon mal raus. Das ist gut. Und was dann passiert, das ist kein Zufall, sondern das ist das erste Signal, wohin die Reise geht. Es passiert ein Sprachwunder. Die Christen reden in Sprachen, die sie eigentlich nicht beherrschen. Und das sind Sprachen, die diese Leute, die plötzlich alle um sie herum stehen bei dieser Open-Air-Veranstaltung, auch sprechen können. Und das ist ein deutliches Signal. Gott möchte damit was sagen. Er möchte sagen, jetzt überschreiten wir Sprachgrenzen, Kulturgrenzen, ethnische Grenzen, Ländergrenzen. Es geht los, es breitet sich aus. Wir bleiben nicht in unserem sicheren Rahmen, den wir kennen, sondern wir gehen raus, wir überschreiten Grenzen. Es soll sich ausbreiten. Das ist ein ganz deutliches Signal. Raus damit, das Leben will weitergegeben werden. Das, was du empfangen hast, das gibst du weiter, das ist deine Verantwortung. Und es ist ehrlich gesagt etwas völlig Normales. Wenn man beschenkt ist und man freut sich, gibt man meistens gerne ab. Wenn man ein netter Mensch ist, jedenfalls. Die Grenzen von Gemeinde sollen überschritten werden. Gott hat keinen Tempel mehr, aber Gott hat auch nicht mehr nur Gemeindehäuser, wo man ihn erkennen kann, sondern Gott ist auf der Straße zu erleben. Gott ist auf dem Klo zu erleben, in der Dusche, im Bus, auf der Arbeit, in der Schule, überall. Gott ist überall, das ist das Signal. Gott überschreitet Grenzen. Pfingsten heißt Ernte. Gott soll kommuniziert werden. Andere sollen eingeladen werden. Das ist Pfingsten. Und das ist echt verrückt. Vorher war das so ein kleiner Trupp aus Galiläa, ne? Die hast du schon am Dialekt erkannt, wo die herkamen. Und das war... Ja, ich kann jetzt nicht über irgendein Bundesland lästern, weil wahrscheinlich sind alle hier, ne? Aber halt so ein Dialekt. So, du hörst einen reden und dann denkst du, ach hier, von da, ne? Oh, naja, gut, okay. Weißt du, gibt es Ostfriesen hier? Ostfriesen gibt es hier nicht, ne? Echt jetzt? Nee, dann kann ich auch nicht über Ostfriesen lästern. Ja, ist egal. Jedenfalls vor... Oh, ja. Vorher war das ein kleiner Trupp aus Galiläa, die hatten alle denselben Dialekt, du hast schon gehört, die haben wahrscheinlich sogar dieselben Klamotten getragen. Nach Pfingsten wird das eine Multikulti-Geschichte. Viele Kulturen strömen plötzlich zusammen und bilden die Gemeinde. Das ist die Vorstellung von Gott. Also, vier Sachen, die ich euch gerne mitgeben möchte, bevor ihr gleich weiter frühstücken könnt, weil wir nämlich jetzt gleich aufhören. Vier Schritte, die so ein Weg sein können, wie wir als Gemeinde, als Leute von Gott, positiv für Aufruhr sorgen können, da wo wir leben, da wo wir sind. Dass Leute sich angucken und sagen, was ist hier los? Der erste Punkt, lasst uns Gemeinschaft suchen miteinander und mit Gott. Keine Social Get-Togethers, wie man so sagt. Ne? Man trifft sich halt, weil man trifft sich halt, weil man trifft sich halt. Lasst uns die Gemeinschaft suchen, damit wir gemeinsam Gott suchen. Lasst uns wieder anfangen, Versammlung zu haben, wo wir darauf warten, dass Gott was macht. Wo wir auf ihn warten. Gemeinschaft suchen, miteinander und mit Gott. Erster Punkt. Zweitens, lasst uns unser Sicherheitsdenken loslassen. Wir sollten dem Heiligen Geist vertrauen. Der Heilige Geist ist der Geist von Jesus, unserem Herrn. Und von Jesus heißt es, dass er unser Hirte ist. Wenn Schafe dem Hirten nicht mehr hinterherlaufen, dann können sie gleich im Stall bleiben, weißt du? Dann müssen sie auch nicht losgehen. Wenn wir uns nicht mehr trauen, dem Herrn Jesus hinterherzulaufen, unserem guten Hirten, ne, dann können wir es gleich bleiben lassen. Lass uns unser Sicherheitsdenken aufgeben. Der Heilige Geist ist der Geist von Jesus, das sagt Paulus an einer Stelle sehr, sehr deutlich. Wir vertrauen dem Heiligen Geist, wir geben unser Sicherheitsdenken auf, wir gehen in neue Gebiete, wenn es denn sein muss, wenn er uns dahin führt. Drittens, lasst uns den überschaubaren Rahmen, den wir so haben, unsere sicheren Rahmen, den wir brauchen, der gut ist, lasst uns den Gott zur Verfügung stellen und ihm sagen, okay, wenn du willst, mach was damit. Ich habe hier nur ein Wohnzimmer zum Beispiel und eine Couchgarnitur und wir sind 3 Leute. Mehr haben wir nicht. Und wir treffen uns gerne alle 1-2 Wochen. Aber wenn du willst, Gott, mach was draus. Komm uns besuchen. Verändere uns. Und, oder was du dir auch immer vorstellst mit unserem kleinen Hauskreis in meinem Wohnzimmer mit 3 Leuten. Was du dir auch immer vorstellst, mach es halt. Wir stellen es dir zur Verfügung. Es müssen ja gar nicht immer so große Veranstaltungen sein, weißt du? Vielleicht kommst du aus Sachsen-Anhalt und da hast du vielleicht noch so 1-2 Leute, die vielleicht irgendwie auch an Jesus glauben. Wenn du Glück hast. Okay, dann ist das der kleine Rahmen, den du Gott zur Verfügung stellen kannst. Du brauchst gar nicht immer eine große Jugendgruppe. Ein Hauskreis mit 3 People reicht auch. Der entscheidende Punkt ist, dass du bereit bist, zu Gott zu sagen, mach was draus. Und viertens, das neue Leben, das wir empfangen haben, lass uns das weitergeben. Lass uns nicht für uns so hamstern, ne? Alle Segnungen und Schönheiten, die der Glaube an Jesus so mit sich bringt, lass uns das weitergeben. Das muss raus. Es war von Anfang an so, es muss raus. Leute brauchen das, was wir haben. Amen. Jetzt spreche ich noch ein Gebet und dann dürft ihr wieder in die Sonne und euch aufwärmen. Danke, Jesus. Wir sind immer noch auf dem Weg mit dir, obwohl Pfingsten schon so lange her ist. Jede Generation von uns muss das irgendwie neu verstehen lernen, was das heißt. Pfingsten, von dir erfüllt sein, mit dir unterwegs sein. Du kennst unser Sicherheitsdenken, Herr. Du kennst unsere Furcht vor Dingen, die wir nicht kennen. Du weißt es und du verstehst es auch. Aber bitte hilf uns trotzdem, Schritte darüber hinweg zu machen. Unsere Gesellschaft braucht uns, Herr. Das wissen wir. Und sie braucht dich. Und wir wollen gerne das Licht sein und das Salz sein, das wir eigentlich sein sollen, zu dem du uns berufen hast. Bitte hilf uns dabei. Danke, dass heute Pfingsten ist. Danke, dass wir uns daran erinnern dürfen, was du getan hast. Und dass seitdem alles neu ist. Herr, bitte hilf uns, in dieser Wahrheit zu leben. Amen. Amen.